You Ask, We Explain, ein Podcast der Medizinischen Fakultät der TU Dresden. Tut aktive Sterbehilfe weh? Wie gehe ich damit um, wenn mein Kind auf Crystal ist? Wie fühlt sich überhaupt Sex im Alter an? Hier gibt es keine Tabus, nur Antworten. In Kooperation mit den Städtischen Bibliotheken Dresden und dem Cosmo Wissenschaftsforum bieten wir verständliche Informationen zu den Fragen, die uns alle bewegen.
Hallo und schönen guten Abend. Als ich hierher gefahren bin, ich hatte recht viel Zeit, es hat circa 2 Stunden gedauert, hatte ich ganz viel Zeit, mir zu überlegen, wie steige ich heute in die Runde ein, weil das Thema Kinderschutz spielt bei mir im Alltag jetzt nicht so eine große Rolle, weil ich habe noch keine Kinder. Aber dann ist mir eingefallen, letzte Woche war ich im Bürgeramt in Berlin. Und wer schon mal in Berlin auf einem Amt war, der weiß, das dauert eine Weile, man hat da viel Zeit. Und da war eine junge Mama mit ihren beiden Kindern. Und eins fing irgendwann an, ein bisschen quengelig zu werden und ein bisschen Aufmerksamkeit zu wollen. Und dann ging es ganz schnell, dass das Kind das Smartphone in die Hand bekommen hat. Und das ist mir irgendwie im Gedächtnis geblieben, diese Geste, weil ich sie danach überall gesehen habe. Als ich dafür sensibilisiert war, habe ich es einfach überall gesehen. Ich habe es in der U-Bahn gesehen, ich habe es in Parks gesehen. Das ist eine Geste, die oft vorkommt und über die ich mir dann eine Weile Gedanken gemacht habe und über die wir vielleicht auch heute sprechen können. Genau, und damit begrüße ich Sie alle ganz herzlich zu dieser TOD Lectures Plus. Und das Thema ist heute Kinderschutz versus Teilhabe. Wie viel ist richtig? Ich stelle mich noch mal kurz vor. Ich bin Lena Schuricht. Ich studiere Germanistik und Medienforschung an der TU Dresden und ich moderiere heute diese kleine Runde. Und an dieser Stelle auch noch ein Hallo an alle, die uns hören, entweder über den Podcast oder über Coloradio. Der Podcast heißt You Ask, We Explain. Und das hier ist jetzt schon die 9. TU Dresden Lecture in diesem Jahr. Und wir waren schon auf Marktplätzen in Pirna und Bautzen. Wir sind schon in Restaurants gewesen in Tharandt. Wir waren im Biobahnhof in Klotzsche. Und heute sind wir im Kinderschutzbund in der Dresdner Johannstadt. Und die TUD Lectures, die seit 2021 stattfinden, die tragen seit diesem Jahr ein Plus. Und das Plus bedeutet, dass wir dahin gehen, wo die Menschen sind und vielleicht auch mal etwas anderes hören wollen. Genau. Und bisher waren die Lectures eben immer entweder an Örtlichkeiten in der Stadt oder im Campus. Und jetzt sind wir auch da, wo das Thema hinpasst. Und begleitet werden wir auch heute wieder von, wir haben es schon gehört, Live-Musik von Jo Aldinger und Patrick Neumann. Und die TOD Lectures sind ein Gemeinschaftsprojekt des Dezernats Universitätskultur, des Podcasts You Ask, We Explain, der Medizinischen Fakultät der TU Dresden, der Kustodie Dresden, der Galerie Ursula Walter und wird auch von der Hochschule für Bildende Künste unterstützt. Und Sie haben es vorhin schon gehört, das Ziel dieser Veranstaltung heute ist, dass Sie sich auch mit einbringen und Fragen stellen. Und dazu wurden am Anfang schon Fragenzettel ausgeteilt und Ihre Fragen werden dann im Laufe der Veranstaltung vorgetragen. Und falls Ihnen irgendwas zu schnell ging heute, können Sie auch alles nochmal nachhören, entweder bei Coloradio am letzten Donnerstag im Monat, immer von 18 bis 19 Uhr, oder ganz flexibel als Podcast. So. Und jetzt habe ich ganz, ganz viel gesprochen und jetzt hätte ich gerne, dass meine Gästinnen zu Wort kommen. Und wenn ihr möchtet, könnt ihr euch mal vorstellen.
Dann würde ich den Start machen. Mein Name ist Caroline Arnold. Ich arbeite hier beim Kinderschutzbund tatsächlich schon seit, ich muss drüber nachdenken, 2014. Also ich habe dieses Jahr die 10 Jahre voll gemacht. Habe damit auch meine komplette Berufsbiografie tatsächlich hier verbracht, bis auf so ein paar Praktika während des Studiums. Und komme aus dem Jugendhilfebereich. Also ich habe 10 Jahre mit Unterbrechung einer Elternzeit tatsächlich im Bereich ambulante Familienhilfe, Erziehungsbeistandschaft, Jugendstraffälligenhilfe gearbeitet und hatte an der Stelle auch mit dem Thema Medien immer wieder auf ganz unterschiedliche Art und Weise Kontakt. Genau, und hoffe, dass ich da heute hier dazu beitragen kann, dass der ein oder andere sich da eine Erkenntnis vielleicht auch mitnimmt, eine Frage beantwortet werden kann. Genau, vielleicht noch was zu dem Gebäude, wo wir heute sitzen. Wir nennen das Integratives Familienzentrum Johannstadt, so wurde es getauft. Wir sind erst seit einem Jahr hier in dem Gebäude als Kinderschutzbund und beherbergen in diesem alt-neuen Gemäuer, also ursprünglich war das mal also die alte Schokofabrik, so heißt es auch noch, ne? Das steckt im Namen auch noch drin, Integratives Familienzentrum, alte Schokofabrik. Haben im Haus unsere Geschäftsstelle, wir haben das ambulante Team hier, also die Familienhelfer, wir haben die Koordinatorin hier im Haus, die zuständig ist für das Ehrenamtsprojekt Jugendliche beraten Jugendliche und das Kindersorgentelefon, das Elternsorgentelefon, die Nummer gegen Kummer. Wir haben eine Wohngruppe im Haus mit einem kleinen Verselbstständigungsbereich und wir haben ein ganz neues Projekt, was sich gerade so findet, eine Kombination aus Streetwork und Jugendtreff, die gerade so ein bisschen noch dabei sind, zu schauen, ne, wer ist unsere Zielgruppe, wie schaffen wir es uns, den Stadtteil zu erschließen und welche Rolle kann das Gebäude dann auch dabei spielen. Und dann gibt es noch das Bibliotop, in dem wir jetzt hier sitzen, was gerade noch wächst und was heute erstmalig für dieses Format, für so ein Format genutzt wird. Und da freuen wir uns ganz sehr. Genau.
Ja, ich freue mich auf jeden Fall auf den Austausch mit der Praxis. Ich bringe nämlich hier eher die Aspekte aus der Wissenschaft mit. Mein Name ist Katharina Kesling, ich bin Juniorprofessorin an der TU Dresden und befasse mich als Rechtswissenschaftlerin insbesondere mit der Regulierung von großen Plattformen und auch mit der Frage, wie Kinder in digitalen und autonomen Sphären auch ihre Rechte wahrnehmen können.
Jetzt haben wir ja vorhin, als wir ein bisschen zusammenstanden, schon mal überlegt, wie man einsteigen könnte. Und da habt ihr was Interessantes gesagt, dass man nämlich ja eigentlich gar nicht unbedingt selber Kinder haben muss, um mit diesem Thema in Berührung zu kommen, weil man es ja selber erlebt hat. Früher vielleicht, auch als man jünger war, als die ersten Chatrooms aufkamen und als das alles so ein bisschen losging und die Eltern, die eigenen Eltern in Sorge waren. Könnt ihr euch da noch irgendwie dran erinnern, wie das bei euch war? Oder seid ihr irgendwie anders schon mal mit diesem Thema in Berührung gekommen? Kinder und Social Media oder auch Online-Inhalte?
Also aus meiner Sicht ist es ja eher so eine entferntere Variante des Draufschauens, ne? Die wissenschaftliche Perspektive ist eine, die nicht unbedingt die persönliche Erfahrung voraussetzt. Warum sage ich das? Weil es wird halt ganz oft natürlich, wenn es um Kinder geht, gefragt, ach, hast du denn Kinder? Welche Erfahrungen hast du gemacht? Und ich glaube, das kann alles sehr wichtig sein, aber da muss man immer bei bedenken, dass es nichts weiter ist als anekdotische Evidenz. Meine Kinder sind ganz anders als andere Kinder in vielerlei Hinsicht. Und nur weil irgendwas bei mir gut geklappt hat oder nicht gut geklappt hat, heißt das überhaupt nicht, dass es bei anderen Kindern auch noch funktioniert oder dass ich da irgendein überlegenes Wissen hätte. Das ist auch ganz wichtig, denke ich, ne, wenn wir über diese Themen reden, Kinder und neue Medien oder auch Kinder und Autonomie in verschiedenen Bereichen, dass wir nicht davon ausgehen, bereits alles zu wissen, sondern wir müssen schauen, was können wir wissen und wie können wir aber auch mit der Unsicherheit gemeinsam mit den Kindern umgehen und denen auch Mitspracherechte geben. Das wäre mein Ansatz zu der Frage.
Ich bin gerade so ein bisschen in Gedanken drin gewesen und dann kam mir der Begriff in den Kopf, so die Generation, die mit den digitalen Medien so aufgewachsen ist. Und da würde ich mich tatsächlich sogar dazu zählen. Erinnere mich so an meine Kindheit in den 90ern mit, da gab es ganz viel Fernsehen, da gab es Werbung, da haben wir geschaut und gemacht und da hat niemand so richtig hingeguckt. Dann erinnere ich mich an so Plattformen wie SchülerVZ, Dampfer, ICQ, wo wir unterwegs waren, verschiedene andere Chatrooms, erste Spiele, wo auch so Interaktion möglich war. Und ich kann mich tatsächlich nicht dran erinnern, da in irgendeiner Form begleitet oder reguliert worden zu sein. Und das ist spannend, da ja dieses Thema, ne, wie regulieren wir das, wie kommen unsere Kinder heute mit Medien in Kontakt, ja ein ganz großes ist. Und in meiner Wahrnehmung, auch im Umgang mit anderen Fachkräften, habe ich manchmal so das Gefühl, das Thema ist überall präsent und trotzdem so schwer greifbar. Also da hat man immer mal ein Ende in der Hand und dann entwischt es einem wieder. So, ne? Und braucht es denn diese Regulation? Wenn ja, wie viel? Das ist so eine Frage, die ganz viele Leute, glaube ich, beschäftigt.
Und hast du eventuell das Gefühl, dass damals, als das losging mit diesen Social-Media-Sachen, dass es da vielleicht, keine Ahnung, unter den Eltern größere Panik gab, einfach weil es so neu war und so unbekannt als jetzt? Oder hat sich das nicht verändert? Das ist immer noch ein gleichbleibend wichtiges Thema.
Ah, da könnte ich tatsächlich nur mit meiner subjektiven Wahrnehmung quasi reingehen und da nehme ich das ganz, ganz unterschiedlich wahr. Also ich hatte es mit meinen eigenen Eltern zu tun aus Perspektive des jungen Menschen. Ich hatte es mit jungen Menschen zu tun, die da irgendwie Schwierigkeiten hatten, sich mit ihren Eltern darauf zu einigen, wie geht das denn jetzt mit den Medien, und die ganz andere Vorstellungen davon haben, wie oft, wie lange und was sie in Medien da irgendwie tun. Und ich habe es auch mit Eltern zu tun gehabt, die da ganz große Unsicherheiten hatten, die ein großes Sicherheitsbedürfnis hatten, die gleichzeitig auch da ein bisschen hilflos waren und auf der Suche. Und also ich denke, das ist ganz, ganz unterschiedlich. Das kann man nicht pauschalisiert irgendwie eine Aussage dazu treffen.
Ja, wir haben jetzt schon ein bisschen über verschiedene Plattformen gesprochen. Ich würde es vielleicht nochmal versuchen, mit euch zusammenzutragen, was eigentlich gerade so die Plattformen sind, auf denen Kinder selber unterwegs sind, aber auf denen sie auch gezeigt werden. Also was ist momentan so das Ding eigentlich, wo finden Kinder am meisten statt?
Also aus meiner Sicht wären das die sogenannten sehr großen Online-Plattformen. Das ist auch ein Rechtsbegriff. Da muss man nämlich mehr als 45 Millionen aktive Nutzer monatlich in der Europäischen Union erreichen. Also richtig viele. Und das sind eben vor allem dann TikTok und Instagram für Kinder, würde ich sagen. Facebook nicht mehr so viel. Das ist dann vielleicht noch eine andere Generation. Aber auch die Eltern, die heute posten eben primär auf diesen beiden Kanälen. Es gibt aber natürlich auch sehr viele YouTube-Kanäle, die sehr erfolgreich sind und wo auch Alltagsleben von Kindern entsprechend inszeniert wird.
Ne, das ist so dieser eine Aspekt, so Social Media. Mir fällt dann, ne, also YouTube-Kanäle auf alle Fälle, mir fallen aber auch so Online-Spiele ein, die so partizipativ gestaltet sind, wo man in Kontakt kommt, wo man sich hört. Also auch da, denke ich, begegnen sich junge Menschen, begegnen junge Menschen auch Erwachsenen oder Verwachsenen, je nachdem. Da gibt es viel. Und also ich persönlich und auch ich als Fachkraft finde es fast so ein bisschen unübersichtlich. Und ich denke auch, es kommt drauf an, wo bin ich gerade unterwegs, welche Plattform, welche Medien werden vorrangig genutzt.
Und ich weiß nicht, ob du aus der Praxis vielleicht was sagen kannst oder ob man da auch aus rechtlicher Perspektive was dazu sagen kann. Was ist eigentlich so das Einstiegsalter, beziehungsweise ab wann ist es eigentlich erlaubt, bestimmte Social-Media-Kanäle oder auch Online-Dienste zu nutzen, weil ich weiß noch, irgendwann sagte mal jemand Instagram ab 13 Jahre und dann sagten wir uns alle, da hat sich ja niemand dran gehalten. Und deswegen die Frage an dieser Stelle, was sind denn eigentlich die Regeln dafür?
Ja, beim Thema Regeln steige ich dann mal ein. Es ist so, dass ja die Plattformen auch selber Regeln machen dafür, wer diese Plattformen auch nutzen soll. Und was Minderjährige angeht, da haben die meisten Plattformen die Regel, dass man 13 Jahre alt sein muss, um die zu nutzen. Das gilt etwa dann für Twitter zum Beispiel, für Instagram, aber auch für TikTok. Wir wissen aber auch, dass sehr viele sogenannte Tweets, also die schon etwas jünger sind, durchaus auf diesen Plattformen aktiv sind. Also im Bereich der 8- bis 12-Jährigen haben wir auch eine ganz erhebliche Anzahl an aktiven Social-Media-NutzerInnen. Und das muss man natürlich auch bedenken, wenn wir hier über diesen Kontext reden. Eine andere Frage ist jetzt, ja, dürfen die das denn? Wer hat denn da zugestimmt? Und wenn die Eltern da zustimmen müssen, ist nochmal eine andere Frage, wie die Eltern zustimmen. Wenn wir das überprüfen wollen, ist das ja gar nicht so einfach. Und wenn wir jetzt von dem einfachsten Modus ausgehen, wo ich einfach mein Geburtsdatum eintragen muss und dann entsprechend berechnet wird, ob ich alt genug wäre, na, dann kriegt das wahrscheinlich jede Person hin, da zumindest beim zweiten Versuch ein Datum einzutragen, was dann auch passt. Natürlich gibt es dann auch ein paar andere Modelle, aber letztlich ist es gar nicht so einfach zu verifizieren, wie ist das Alter und hat da wirklich die entsprechende Person, die auch dann die elterliche Sorge innehat, zugestimmt.
Also das war jetzt so ein bisschen die Stimme der Regeln, die es gibt. Gibt es aus der Praxis Erkenntnisse dazu?
Ja, und ich würde sagen, das Einstiegsalter von jungen Menschen, das entspricht nicht dem, was reguliert werden soll, sondern es gibt Jugendliche, die da relativ spät einsteigen. Und es gibt auch junge Menschen, die schon im zeitigen Grundschulalter eigene Accounts führen. Und ich hatte auch schon den Fall und bin auch schon mit Accounts in Berührung gekommen, wo ich sagen würde, das ist so eine Mischform, wo auch kleinere Kinder so von ihren Eltern vermarktet werden und da aber auch so ein Stück weit teilhaben und gar nicht so richtig klar ist, wer führt denn jetzt diesen Kanal und was ist Inhalt und wo führt das hin? Da sind wir dann so im Bereich, wie werden Kinder vielleicht auch instrumentalisiert und vermarktet von Erwachsenen, die dann da Fotos posten, das für Werbezwecke nutzen oder um in Kontakt zu kommen mit anderen.
Also ist dann ein bisschen das Thema Sharenting, Momfluencer. Man hat es wahrscheinlich überall schon mal gesehen.
Ja, na und auch aus der Praxis, was die jungen Menschen betrifft. Also wenn die in diesen Social-Media-Kanälen unterwegs sein wollen, wenn die im Gaming unterwegs sein wollen, dann schaffen die das. Und dann beschaffen die sich die notwendigen Geräte und dann beschaffen die sich auch die Zugänge. Also da sind junge Menschen sehr, sehr erfinderisch. Das ist meine Erfahrung.
Würdet ihr da vielleicht sagen, dass das ein bisschen zu lasch geregelt ist? Also die Zugangsmöglichkeiten für junge Leute, für Minderjährige bei Social Media, könnte man da irgendwie was machen, dass es schwieriger ist, sich als junger Mensch einfach einen Account zu erstellen?
Ja, man kann da sicher viel machen. Die Frage ist, ob das wünschenswert ist. Kinder haben ja, wie wir alle, nicht nur Rechte auf Schutz, sondern eben auch Rechte auf Teilhabe. Und gerade auch in den sogenannten neuen Medien oder auf den Online-Plattformen und auch in den Game-Apps, die man dann heutzutage nutzen möchte, gibt es eben vielfältige Möglichkeiten, mit anderen in Kontakt zu treten, gerade mit anderen aus demselben Alter, den Kontakt auch zu halten und zu vertiefen. Und die Jugendlichen und Kinder jetzt ganz davon auszuschließen, ist auch nicht unbedingt das richtige Ziel. Das ist ja auch so ein bisschen der Titel der heutigen Veranstaltung. Es ist schwierig, diese Rechte in Einklang zu bringen. Und man kann eben nicht sagen, dann gibt es einfach gar kein Social Media für irgendjemanden unter 18. Das wäre gegebenenfalls möglich, indem man weitere technische Hindernisse oder weitere rechtliche Hindernisse, die dann sich in technische Hindernisse übersetzen, dann normiert. Aber es ist eben nicht das Ziel, was wir unter Berücksichtigung der Kinderrechte anstreben wollen und können.
Und es würde auch der Lebenswelt gar nicht mehr entsprechen. Also wenn ich mir vorstelle, jemand würde mir mein Smartphone, meine Möglichkeit irgendwie in Social Media einzutauchen oder auch an Informationen zu kommen, ganz einfach, ne, im Internet unterwegs zu sein, also auch das gehört ja dazu. Möglicherweise wäre ich an der einen oder anderen Stelle auch aufgeschmissen. Und das geht ja auch jungen Menschen so. Es gehört einfach so zur Lebenswelt dazu. Und ist es auch ganz wichtig, und das ist so meine Meinung aus dem Bereich der Pädagogik, aus dem Kinderschutz, dass da auch gut auf die Teilhabe, auf die Begleitung und auf die Befähigung der jungen Menschen geguckt werden sollte. Es gibt diese Medien, die kriegen wir nicht mehr weggezaubert und wir brauchen jetzt einen Umgang damit. Wir brauchen ein, wie schaffen wir auch gleiche Bedingungen oder zumindest ähnliche Bedingungen für Kinder, sich diesen Raum zu erschließen, weil auch das ist unterschiedlich.
Also es ist demnach zum einen wichtig, dass die Kinder den Umgang lernen mit Social Media, aber auch, dass Kinder online stattfinden.
Voll, ja.
Man sollte auch nicht denken, dass Kinder immer schon wissen, wie das alles funktioniert. Da gibt es so ein bisschen die Mehr der Digital Natives, die ja schon viel besser als die Vorgenerationen mit bestimmten Konstruktionen online umgehen können. Aber letztlich sind die Online-Umgebungen und die Besonderheiten für uns alle ein Stück weit neu und die aktualisieren sich auch ständig. Und das ist eben auch eine der großen Herausforderungen, sowohl für Kinder als auch für Eltern oder für andere, die damit dann in Berührung kommen. Da kann man also nicht sagen, die Kinder wissen das alles schon, sondern die Kinder brauchen eben genauso dann Medienerziehung und Informationen wie auch Eltern und andere Erwachsene.
Ich meine, wenn bei dem Thema Kinder und Internet denkt man halt schnell an Horrorszenarien oder an schlimme Sachen, finde ich. Aber was mir so eingefallen ist, ist eigentlich auch, dass Kinder sichtbarer werden, was ich oft gesehen habe durch Social Media. Also bei vielen Dingen, gerade auch bei diesen Eltern-Influencern, hört man vielleicht doch öfter mal andere Perspektiven auch. Also Perspektiven von Kindern, vielleicht auch ein Bewusstsein schaffen in der Bevölkerung für Kinder, weil ich finde, Kinder werden öfters mal übersehen oder auch vergessen, vor allem von der Politik. Würdet ihr sagen, dass das auch wichtig ist für das öffentliche Bewusstsein, dass Kinder stattfinden auf Social Media, dass man sie sieht?
Das ist eine schwierige Frage. die ich ungern jetzt mit einem eindeutigen Ja oder Nein beantworten würde. Da tue ich mich tatsächlich schwer. Wo ich auf jeden Fall eine große innere Zustimmung spüre, ist so dieses, natürlich müssen Kinder in der Öffentlichkeit stattfinden. Und Öffentlichkeit ist eben auch im medialen Raum und natürlich gehört es dorthin. Gleichzeitig, ne, ist dann so dieser Schutzgedanke in meinem Kopf, wo ich so denke, inwiefern, ab wann sind Kinder in der Lage, da zuzustimmen, ne? Wenn dann ihr Gesicht, ihr Sein, Videosequenzen verwendet werden, um Dinge darzustellen, zu vermarkten, zu bewerben oder um auch Lobbyarbeit zu betreiben. Also da erlebe ich auch in der Fachwelt gerade angeregte Diskussionen, auch hier bei uns im Kinderschutzbund, ne? Wenn wir in unsere Öffentlichkeitsarbeit gucken und ich meine, wir wollen Lobby für Kinder sein und dann diskutieren wir natürlich, zeigen wir jetzt Kinder, verwenden wir Bilder von Kindern auf unserer Homepage, in unseren Konzeptionen, die veröffentlicht werden, wo kommen diese Bilder her? Also das sind so Dinge, die hinterfragen wir jetzt, da sind wir auf dem Weg und da sind wir aber weit von einer Einigkeit, glaube ich, auch entfernt.
Vielen Dank bis hierher mit You Ask, We Explain und weil es so schön ist, gibt es bald die nächste Folge, mit der wir das Thema fortsetzen. Bis dahin, mit den Ohren verstehen.